ARD.
Bei den Grünen muss was passieren. Die Bundestagswahl war eine super große Enttäuschung. Statt mit Robert Habeck ins Kanzleramt einzuziehen, sind die Grünen mit gut 11% nur einfach so eine mittelgroße Oppositionskraft im Bundestag geworden. Habeck und die frühere Außenministerin Annalena Baerbock haben sich aus der ersten Reihe verabschiedet. Angeführt wird die Partei jetzt von Franziska Brandner und Felix Banaschak. Felix, wer, fragt ihr euch? Ja, das ist der neue Co-Chef der Grünen und war gestern in seinem ersten ARD-Sommer-Interview. Es ging um das angekratzte Image der Grünen, deren große Schwäche im Osten und vor allem um die Frage, ja, in welche Richtung will die Partei sich denn jetzt bewegen? Weiter nach links, um auch Wähler zurückzugewinnen, die zur Partei Die Linke abgewandert sind? Oder sollen die Grünen auf bürgerliche Schichten zielen, weiterhin versuchen, für frühere Merkel-Wähler attraktiv zu werden? Das Sommer-Interview sollte da Einblicke geben. Ihr seid beim Berlin Code, dem Politik-Podcast aus dem ARD Hauptstadtstudio. Den gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Sally Kaya und ich vertrete Linda Zervakis. Wir zeichnen diese Folge am Montagmittag auf. Und ich freue mich, dass ich natürlich auch heute nicht alleine bin im Studio. Das Sommerinterview mit Felix Banaschak hat ja geführt der stellvertretende Leiter des ARD Hauptstadtstudios, Matthias Deiß. Ich begrüße dich, schön, dass du da bist, Matthias.
Hallo.
Außerdem spreche ich auch mit dem Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio, Demian von Osten, über ein Thema, das super viele Menschen auch gerade bewegt, Israel und Gaza und wie sich die deutsche Politik da positioniert, wie viel Bewegung da zu erkennen ist. Herzlich willkommen auch an Demian. Hallo.
Hallo auch von mir.
Matthias, mein erster Eindruck, als ich Felix Banaschak da gestern mit dir gesehen habe, war: endlich einer, der irgendwie zeigt, dass er ein bisschen Bock hat auf das Interview. Ich finde, das war bei den anderen so ein bisschen, da war die Haltung eher so ein bisschen zurückgelehnt. Später hat er dann mich ein bisschen enttäuscht, darüber sprechen wir gleich. Aber war dein erster Eindruck auch eher so, dass du dachtest, oh Mensch, der hat aber hier auch Lust auf dieses Interview?
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ich muss allerdings sagen, das erwarte ich auch von ihm. Er ist 35, er ist erst seit wenigen Monaten Vorsitzender dieser Partei. Wer also, wenn nicht er, muss Bock auf so ein Interview haben, aber er muss eben jetzt auch Leistung zeigen. Er muss die Grünen wieder positionieren, nach vorne bringen. Und ob das gelungen ist, da sprechen wir sicherlich gleich auch noch drüber.
Wir standen ja ein bisschen auch vor internen Herausforderungen, sage ich mal, weil bei dem letzten Sommerinterview mit Alice Weidel gab es ja massive Proteste. Es gab echt Probleme, dieses Interview auch zu verstehen, sowohl für Alice Weidel als auch für Markus Preis, der das Interview letzte Woche geführt hat. Was haben wir diese Woche verändert? Was habt ihr anders gemacht?
Also zuerst mal die gute Nachricht, haben ja auch viele wahrgenommen, das Interview hat störungsfrei stattgefunden. Wir haben am Sicherheitskonzept ein bisschen geschraubt, wir waren auch technisch etwas anders vorbereitet. Das war aber gar nicht nötig, denn als wir aufgezeichnet haben, gab es keine Proteste. So viel kann man sagen, die Interviewtermine variieren jedes Mal. Das ist jedes Mal ein anderer Aufzeichnungszeitraum, so war es auch dieses Mal. Was aber anders war, wir haben das Interview nicht live gestreamt. Das war wirklich was, was anders war. Ansonsten alles eigentlich wie gehabt.
Eine ganz große Frage war ja jetzt, in welche Richtung gehen die Grünen denn jetzt? Es muss ja irgendetwas passieren nach der letzten Wahl. Man fragt sich so ein bisschen, na, gehen sie jetzt weiter nach links, um da vielleicht ein paar Wähler abzugreifen, weil die Linke einfach so super erfolgreich war. Geht man vielleicht doch in eine Art konservativere Richtung, weil man merkt, irgendwie scheint das mit den Grünen nicht mehr so richtig zu ziehen, was die gerade gemacht haben. Und das war ja auch eine Frage im Sommerinterview. Ja, was ist denn jetzt der aktuelle Kurs der Partei?
Wer Sorge hat vor einem Ruck nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten, fürchtet euch nicht, die Grünen werden jetzt wieder grüner.
So, das klingt jetzt für mich erstmal nach gar nichts, ehrlich gesagt. Was heißt, die Grünen werden grüner? Wie hast du das verstanden?
Das ist eine Nullaussage, ja. Und das macht er deshalb, weil er die Positionierungsfrage im Moment gar nicht beantworten kann. Der Mann ist in einer Situation, in der alle Seiten gerade an ihm zerren. Es gibt nennenswerte Kräfte bei den Grünen, die wollen die Partei mehr ins linke Lager verorten, um eben auch der Linken, die ja im Moment sehr erfolgreich ist, jetzt auch in den Umfragen fast die Grünen zu überholen droht, denen wieder so ein bisschen das Wasser abzugraben. Das sind aber nur die einen. Die anderen, zum Beispiel der ganz, ganz wichtige Flügel in Baden-Württemberg, wo ja Cem Özdemir in einem Jahr die Landtagswahlen gewinnen will, der sagt, nein, wir müssen in der Mitte bleiben, wir müssen realistisch bleiben. Und das ist ein Kampf, der hinter den Kulissen bei den Grünen gerade mit aller Macht ausgefochten wird und er ist eben in vollem Gange und deswegen haben wir einen Parteivorsitzenden gesehen, der eben in ganz vielen konkreten Fragen und ich habe versucht, möglichst konkret zu fragen, wo sind denn die neuen Grünen jetzt sichtbar? Was sind die neuen Positionen der neuen Grünen? Eben extrem ins Schwimmen geraten ist, viele Fragen konkret noch nicht beantworten konnte. Und das ist, glaube ich, in diesem Sommerinterview sehr, sehr deutlich geworden.
Glaubst du nicht aber auch, dass das die Glaubwürdigkeit, ich finde, und da leidet gerade für mich persönlich einfach die Partei so ein bisschen drunter, dass ich gerade nicht so richtig weiß, was wollen die denn eigentlich? Du hast ja sogar auch immer wieder probiert, ganz konkret auf bestimmte Punkte einzugehen. Zum Beispiel Abschiebeflüge, das hat er dazu gesagt.
Das klingt alles toll und ich verstehe die Emotionen, die es auch in der Gesellschaft dazu gibt. Niemand hat Verständnis dafür, dass Leute hier bleiben können, die diese Straftaten begangen haben. Aber wenn man sich fragt, hilft das am Ende, dieses Land sicherer zu machen, habe ich meine Zweifel.
Wie bewertest du diese Aussage?
Ja, das zeigt nochmal ganz deutlich das Problem. In der Ampel hat es einen Abschiebeflug nach Afghanistan gegeben, zufällig symbolisch platziert direkt vor den Landtagswahlen im Osten. Jetzt sind die, die damals für die Grünen an der Macht waren, weg, nämlich Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und es gibt neue Grüne, die den aktuellen Abschiebeflug von Schwarz-Rot, von der Merz-Regierung, hart kritisieren. Und wenn man die dann fragt, das heißt, ihr würdet das nicht mehr machen, dann hat er darauf keine Antwort parat. Er kann nicht Nein sagen, weil die Grünen hierzu nicht entschieden sind. Und das ist, da stimme ich dir zu, ein enormes Problem A für eine klare Positionierung und damit auch für eine politische Glaubwürdigkeit, weil am Ende keiner weiß, wo die Grünen in dieser Frage wirklich stehen.
Hat er auf irgendwas überhaupt konkret in deinen Augen geantwortet?
Ja, das finde ich schon. Er hat das Problem, was die Grünen im Osten haben. Und das ist ein massives Problem, weil sie in Teilen des Landes einfach keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen, so hat er es auch wortwörtlich eingestanden und zum anderen vielerorts auch einfach nicht mehr erwünscht sind. Das hat er komplett eingeräumt. Er hat gesagt, wir haben da ein Riesenproblem. Es gab ja auch diesen Brandbrief von zwei grünen Kommunalpolitikern aus den neuen Bundesländern in den vergangenen Tagen, den habe ich ihm ja auch noch mal vorgelesen. Und das arbeitet enorm in ihm, das hat man gemerkt, das hat er auch eingestanden und er hat auch nicht Lösungen parat gehabt, aber er hat gesagt, wir als Grüne müssen jetzt in den Osten gehen, wir müssen in die neuen Bundesländer gehen, wir müssen denen, die für uns noch da sind, unter die Arme greifen, wir müssen sie unterstützen. Er hat gesagt, es muss jetzt eine Präsenzoffensive geben und zwar auch von allen westdeutschen Bundestagsabgeordneten, die für die Grünen im Bundestag sind. Also da ist er klar geworden, da hat er mal eine Stoßrichtung vorgegeben. Das ist aber auch ein Managementproblem sozusagen. Mhm. Inhaltlich ist er in fast allen Punkten extrem vage geblieben.
Was aber natürlich ein großes Risiko ist, wenn man jetzt westdeutsche Grüne in ostdeutsche Landkreise schickt. Das erinnert so ein bisschen an das Gefühl, da kommen wieder Westdeutsche und sagen uns, wie wir denken sollten. Das birgt ein großes Risiko, würde ich sagen. Und wenn wir nochmal bei dieser Aussage sind, die Grünen sollen wieder grüner werden, ja, da muss man sich wirklich fragen, was bedeutet das, wenn wir bei Außen- und Sicherheitspolitik sind beispielsweise. Die Grünen waren mal absolut gegen Waffenlieferungen, haben unter der letzten Regierung Waffenlieferungen an die Ukraine beispielsweise unterstützt. Heißt das, da gibt es jetzt eine neue Positionierung? Also fragen muss man das zumindest. Und die Grünen müssen dringend sich klar werden, was ihre Position nach außen ist, die sie dann auch wirklich verkaufen.
Für mich, so gerade in meiner Jugend oder im früheren Erwachsenensein, die Grünen, die war die Klimaschutzpartei. So, ne? Also das ist alles, wofür die stehen. Jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen, ja, dass das Thema so ein bisschen leiser wird und man merkt, man kommt gar nicht so gut mit dem Thema an bei vielen Menschen, die gerade irgendwie andere Parteien wählen. Wie wollen die das schaffen, dass dieses Thema trotzdem wichtig bleibt, aber nicht so hoch gehangen wird, weil einfach aktuell viele Menschen ganz andere Sachen, die gerade viel näher erscheinen, beschäftigen?
Damit sind wir eigentlich genau beim Punkt. Sie sagen auf der einen Seite, und das sagen Ihnen auch die ganzen Experten, mit denen Sie sich umgeben, Klimaschutz ist der Markenkern, den ihr noch habt. Und auf der anderen Seite ist Klimaschutz halt nicht besonders up-to-date gerade, weil wir jetzt gerade in der letzten Legislaturperiode, Stichwort Heizungsgesetz, gesehen haben, das kann auch wehtun, da muss man auch Opfer bringen. Und das ist genau das Problem, in dem wir uns gerade bewegen. Ich habe ihn da auch wieder konkret angesprochen darauf, weil Sie sagen, Sie wollen jetzt klimaschädliche Unternehmen verstärkt zur Kasse bitten. So steht es im Wahlprogramm. So hat er es jetzt auch nochmal in Zeitungsinterviews gesagt. Und ich habe gefragt, was heißt das denn? Welche Unternehmen sollen das zahlen? Wie viel, wie hoch sind die Summen, die euch da vorschweben? Und schon wieder eine extrem lange Antwort, ohne zu antworten. Und nachdem ich dreimal nachgefragt habe, sagt er dann irgendwann, ja, das müssen wir noch genau diskutieren, das wissen wir noch nicht so genau. Deswegen auch da wieder, wenn du mit solchen Konzepten nach draußen gehst, wollen die Leute dann auch wissen, wie es aussieht, die Unternehmen natürlich im Übrigen auch. Und wenn du dann diese Fragen nicht beantworten kannst, hast du ein Problem.
Ihr hattet einen ganz witzigen Einstieg, Matthias, mit diesem Bahnbild von Felix Banaschak, das er da gepostet hat. Ähnlich wie Robert Habeck schon in der Bahn saß, nämlich auf dem Boden, ne, kein Sitzplatz. Er sah auch ein bisschen fertig aus, ehrlich gesagt. Ja. Jetzt haben ja wirklich die Grünen so ein bisschen Imageproblem. Auch war das jetzt dafür da, dieses Image so ein bisschen aufzubessern, aufzulockern? Weil seine Antwort daraufhin, das wirkte ja offensichtlich irgendwie inszeniert, war so, nee, war gar nicht inszeniert und hatte auch eigentlich gar nichts mit Robert Habeck zu tun. Ich konnte das ihm irgendwie nicht richtig glauben.
Soll ich Ihnen die ganz profane, banale Historie dieses Fotos sagen? Ich wollte von dieser Tour einen Start machen. Und ich wollte nicht in einem Abteil, wo andere Leute sind, diese Menschen mit in meine Öffentlichkeitsarbeit reinnehmen. Hab gesagt, komm, wir gehen einmal in den Bereich davor.
Ja, ich fand die Antwort auch nicht wahnsinnig überzeugend. Also Sie haben natürlich zur Kenntnis genommen, dass dieses Foto das ganze Wochenende über im Netz enorm diskutiert ist. Ja. Ich glaube, der Ansatz war einfach, er präsentiert sich da als besonders bodenständig, als besonders bürgernah. Hey, ich bin einer von euch, ich muss im Zug auch auf dem Boden sitzen. Das ist auch nicht neu. Das kennen wir von Robert Habeck, das kennen wir von Katrin Göring-Eckardt. Das ist x-mal durchexerziert, dieses Fotomotiv von den Grünen. Fast ein grüner Klassiker. Aber es ist eben auf der einen Seite alt und ist auf der anderen Seite am Ende dann wirklich nicht besonders glaubwürdig. Alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages kriegen von der Deutschen Bahn eine Netzkarte für die erste Klasse. Insofern, der hat eine Karte, der hat auch einen Sitzplatz. Für mich war das so ein bisschen, da hat die PR-Abteilung nochmal gemeinsam mit ihm beraten, wie kommen wir aus dieser leichten Shitshow im Internet heraus, und das war dann die Antwort.
Ich bin auch gar nicht der Ansicht, dass das besonders bürgernah ist. Ich meine, nee. Wir reden hier über ein Land, wo viele auf dem Land mit dem Auto von Dorf zu Dorf fahren, und wenn sie mal mit dem ICE unterwegs sind, dann vielleicht im Familienurlaub einmal im Jahr, zweimal im Jahr oder mal zu Verwandten besuchen. Also ich finde schon, das ist eine gewisse Positionierung, die für einige in der Bevölkerung zumindest in dieses Vorurteil der Grünen Partei passt. Sie pendeln irgendwie zwischen Großstädten hin und her und sind relativ weit entfernt von den normalen Sorgen eines Hausbesitzers beispielsweise irgendwo auf dem Land, der sich jetzt mit neuen Heizungen auseinandersetzen muss. Es befördert fast wieder diese Kritik, die ja in der vergangenen Regierung auch oft geäußert wurde.
Also ich würde jetzt keine Wetten abschließen, aber ich sag mal, es würde mich wundern, wenn wir ihn da noch oft sitzen sehen für Fotos.
Ja, dann nehmen wir doch mal die Wetten an. Ich finde es fast ein bisschen schade. Ich finde, Felix Banaschak hat ein bisschen eine Chance verspielt, ehrlich gesagt, im Sommerinterview vielleicht mal eine neue Richtung zeigen zu können, oder überhaupt eine Richtung auch zeigen zu können, in die die Grünen jetzt wirklich gehen, so mit Glaubwürdigkeit präsentiert und dass man irgendwie versteht, da passiert was. Das ist mein Eindruck. So ein bisschen hattest du einen anderen?
Nee, ich hatte schon einen ähnlichen Eindruck. Ich habe ja als Konzept des Interviews gehabt, genau da ihm auf den Zahlen zu fühlen, wie weit sind sie in der Neupositionierung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, er ist ein neues Gesicht, er ist ein frisches Gesicht, er ist auch am Anfang gerade seiner Amtszeit als Parteivorsitzender. Also da kann noch was passieren. Er muss halt jetzt intern im Führungsteam diese strittigen Positionen alle klären, bevor er dann Vollgas nach außen gehen kann. Ich würde den Grünen nur empfehlen, das möglichst schnell zu tun, weil sonst sind wir länger in dieser Zwischenphase. Und da stimme ich dir völlig zu, das bringt ihm im Moment nichts.
Ein Thema, über das wir in dieser Folge auch sprechen wollen, es geht hier heute nicht nur ums Sommerinterview. Wir möchten über ein Thema sprechen, das ganz, ganz viele Menschen wirklich bewegt, Israel und Gaza. Es gab in den vergangenen Tagen immer mehr öffentlichen Druck auf die Bundesregierung, eine kritischere Haltung zu Israel zu entwickeln. Es gab den Aufruf von ganz vielen deutschen Künstlern. Es gab ein Papier aus der SPD-Fraktion. Ja, und die deutsche Haltung ändert sich auch gerade etwas, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Oder sehe ich das falsch, Demian?
Sie ändert sich ein kleines bisschen, aber ich würde sagen, so zentimeterweise kann man das vielleicht nennen. Es gab am Wochenende nochmal eine Sitzung des Sicherheitskabinetts. Das sind die wichtigen Minister in der Bundesregierung, die sich mit Außenpolitik und Sicherheitspolitik beschäftigen. Und die haben sich zusammengesetzt, nachdem der Außenminister 2 Tage in der Region war und nochmal beraten, was man jetzt tut. Und unter anderem haben sie entschieden, eine kurze Pressemitteilung zu verbreiten am Samstag. Und da ist zum Beispiel bemerkenswert, dass so Formulierungen wie wir haben uneingeschränkte Solidarität mit Israel oder wir fordern die Freilassung der israelischen Geiseln aus der Hamas-Gefangenschaft, was man normalerweise in jeder Pressemitteilung drin hat, das findet sich da gar nicht mehr. Und es wird zwar gesagt, es habe leichte Verbesserungen gegeben, was die humanitäre Versorgung für Gaza angeht, aber das würde bei weitem noch nicht ausreichend und Israel müsse hier mehr tun. Also man hört da schon einen kritischen Ton, wenngleich auch in dieser Mitteilung immer wieder auch die israelische Position, die israelische Kritik zur Geltung kommt. Beispielsweise die Tatsache, dass offenbar ein großer Teil der Hilfslieferungen nicht bei den Menschen ankommt, sondern von kriminellen Gruppen oder der Terrorgruppe Hamas vorher abgezweigt wird.
Demian, du warst ja auch dabei, als der deutsche Außenminister Minister Wadepohl in Israel gerade war. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist, weil näher geht's ja gar nicht. Wie hat er sich denn da geschlagen?
Also ich glaube, Johann Wadephul hat nochmal gemerkt, dass Nahostdiplomatie doch ganz schön viele Stolpersteinchen hat. Das ging schon los beim Abflug. Da machen die Minister üblicherweise ein Abflug-Pressestatement. Das ist eine schriftliche Mitteilung. Das muss man sich so vorstellen, dass da im Ministerium tagelang dran gefeilt wird, dass da jeder Satz, jedes Wort stimmt. Und ein Satz ist, oder ich würde sogar sagen, 2 Sätze sind missverständlich formuliert gewesen, so dass sie in Israel ganz anders interpretiert wurden. Da ging es in dem einen Satz um die Anerkennung von Palästina als unabhängigen Staat, was ja einige Staaten jetzt in Aussicht gestellt haben, Frankreich, Großbritannien. Die Bundesregierung sagt, das machen wir erst zu einem ganz späten Prozess. Und in dieser Mitteilung hieß es dann, aber dieser Prozess müsse jetzt beginnen, so sinngemäß. Und das hat man in Israel so verstanden, als würde jetzt auch Deutschland anfangen, sich auf die Seite derer zu schlagen, die sagen, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, Palästina anzuerkennen. Große Aufregung. Also das sind doch Formulierungen, wo man höllisch aufpassen muss. Und das hat er, glaube ich, auf der Reise nochmal gemerkt, dass da Nahostdiplomatie jedes Wort zählt und sonst fliegt einem das Ganze um die Ohren.
Demian, du hast gesagt, es passiert so in Zentimeter-Schritten was. Matthias, würdest du das unterschreiben? Würdest du das auch so sagen?
Also was die tatsächliche Politik und was am Ende rauskommt angeht, stimme ich dem ja zu. Aber was die Rhetorik vom Bundeskanzler angeht, da würde ich ihm klar widersprechen. Da ist doch deutlich zu sehen gewesen, dass Friedrich Merz in den letzten Wochen die Rhetorik gegenüber Israel doch deutlich verschärft hat, wesentlich kritischere Töne angeschlagen hat. Das liegt aus meiner Position zum einen am innenpolitischen Druck. Viele in Deutschland haben zur Kenntnis genommen, dass Frankreich, dass Großbritannien im Moment viel weiter und viel härter gegenüber der israelischen Regierung vorgeht. Es gibt in der deutschen Bevölkerung und in Deutschland natürlich auch viele, die sagen, dieses Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen ist einfach nicht mehr akzeptabel. Das sieht der Bundeskanzler ganz genauso und hat deswegen die Rhetorik verschärft und ist auch dabei zu überlegen, was kann man sonst noch tun. Aber da stehen Sanktionen zumindest im Raum. Er ist nur noch nicht dazu bereit. Soweit ist er eben noch nicht, schaut sich im Moment an, wie das Ganze weitergeht, aber hat eben die Tonlage schon verschärft. Und das ist, glaube ich, was, was in Israel auch ankommt. Deswegen, und da sind wir dann wieder beieinander, schauen die natürlich im Moment wirklich auf jedes Wort, was ein Außenminister dann im Umfeld von so einer Reise sagt und sind hochnervös.
Aber das Problem des Bundeskanzlers ist aus meiner Sicht, ja, er hat in den vergangenen Wochen die Rhetorik verschärft. Er hat aber Anfang letzter Woche sich auch nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts hingestellt und gesagt, nach der Reise des Außenministers werden wir über weitere Beschlüsse beraten. Das hat den Eindruck erweckt, danach gibt es vielleicht Sanktionen, wie sie ja gefordert werden von verschiedenen Seiten. Konkretere Schritte gegen beispielsweise Mitglieder der israelischen Regierung. Und dann kam am Wochenende nur sehr wenig. Das wirkt für mich jetzt erstmal nicht wie eine deutliche Veränderung.
Und tut mir leid, wenn ich so blöd nachfrage, aber er ist der Bundeskanzler. Also was hält ihn davon ab? Was heißt, er ist nicht bereit? Wieso?
Naja, es gibt ja die Möglichkeit, bevor du politisch handelst, erstmal Druck aufzubauen, eine Verhandlungsposition aufzubauen. Und ich glaube, das ist das, was er versucht hat, auch zu sagen, hey Netanyahu, bis hierhin und nicht weiter, jetzt ist es an euch. Und das ist auch für uns ein Stück weit jetzt eine rote Linie. Wenn ihr da jetzt nicht, was die humanitäre Lage angeht, was die Versorgung mit Lebensmitteln angeht, nicht entscheidend vorankommt, dann ist die Bundesregierung, dann ist auch Deutschland als einer eurer letzten Verbündeten am Überlegen, die Gangart zu verschärfen und eben eine andere Politik in Gang zu setzen. Und wenn ich mir anschaue, wie das mittlerweile in der Kanzlerpartei, nämlich in der Union, diskutiert wird, die sehen das ganz genauso. Und da gibt es auch heftige Kritik an diesem Kurs. Roderich Kiesewetter zum Beispiel, aber auch Armin Laschet, bekannte Außenpolitiker der Union, die warnen den Bundeskanzler, dass er jetzt da auf den falschen Weg abzweigt, dass er eben nicht mehr dicht genug an der Seite Israels steht. Also da ist jetzt auch hinter den Kulissen, naja, es ist ja schon öffentlich, ist da jetzt auch innerhalb der Kanzlerpartei eine richtige Diskussion in Gang gekommen.
Den Druck erhöhen, das stimmt, das haben wir auf der Reise ja auch erlebt. Wir waren ja mit Wadephul in Israel unterwegs, auch in den Palästinensern. Gebieten. Er war auch bei den Vereinten Nationen, die ja ein wichtiger Player sind, wenn es um die Verteilung der Hilfsgüter geht. Zumindest möchte das die Bundesregierung, dass die Vereinten Nationen weiter ein wichtiger Player sind. Und da hat er sich hingestellt, also der Außenminister Johann Wadephul, und sehr deutlich Israel kritisiert und auch dafür verantwortlich gemacht, dass die Verteilung auf dem Landweg nicht gut klappt. Das können wir vielleicht mal kurz hören.
Damit diese Hilfe jetzt schnell bei der hungernden Bevölkerung ankommt, bleibt es essentiell, dass Israel den Vereinten Nationen und den Organisationen sicheren Zugang, Transport und Verteilung ermöglicht.
Ja, also viel Druck vor Ort und das ist auch ein bisschen mein Eindruck. Der Außenminister war vor Ort sehr deutlich, sehr scharfe Kritik an der israelischen Regierung. Und zurück in Deutschland hat man den Eindruck, die Position der Bundesregierung ist dann doch wieder hier sehr schwach
bisher. Ja, kann denn Deutschland wirklich eine kritische Haltung zu Israels Krieg einnehmen?
Ja, gute Frage. Das ist ja das Dilemma der deutschen Bundesregierung. Ja. Vielleicht erstmal nochmal erklären, warum handelt die Bundesregierung so, wie sie gerade handelt. Die Erklärung der Bundesregierung ist, man möchte mit der israelischen Regierung im Gespräch bleiben. Das Problem für beispielsweise Frankreich oder Großbritannien, die ja angekündigt haben, Palästina anzuerkennen, ist, dass sie nicht mehr richtig gehört werden in Jerusalem von den Politikern. Und Deutschland will eben so eine Politik der Gratwanderung machen. Einerseits den Druck massiv erhöhen auf die israelische Regierung, auf der anderen Seite aber nicht so weit überspannen, dass die Israelis irgendwann sagen, wir reden jetzt auch mit Deutschland nicht mehr. Und Deutschland ist natürlich in einer besonderen Position. Es gibt ja diese Formulierung der Staatsräson. Ich finde die bessere Formulierung, wenn man sagt, Sicherheit und Existenz des Staates Israel ist eines der wichtigsten Politikprinzipien in Deutschland, dann ist es auch verständlich. Und deswegen hat Deutschland, hat auch die deutsche Bundesregierung noch eine andere Position. Und da bin ich jetzt wieder bei Matthias. Diese Position verändert sich tatsächlich in den vergangenen Wochen, dass man doch da sehr viel schärfere Töne anschlägt als früher. Aber im Vergleich zu dem, was im Ausland diskutiert wird, im Vergleich zu dem, was selbst Teile der Mitregierungspartei SPD fordern, was die Opposition fordert, ist das dennoch relativ zurückhaltend.
Selbst wenn man sich nachrichtlich überhaupt gar nicht mit diesem Krieg beschäftigen möchte, wenn man seine Social-Media-Seiten öffnet, ist immer alles voller Bilder über diesen Krieg, Bilder, wirklich Gänsehaut machen und teilweise auch zu Tränen wirklich rühren, Bilder von abgemagerten Kindern im Gazastreifen. Wie ist die humanitäre Situation da jetzt aktuell?
Naja, nach dem, was man weiß von Hilfsorganisationen, was auch die deutsche Regierung sagt, ist die Situation katastrophal im Gazastreifen. Die Versorgung findet nur völlig unzureichend statt. Es gibt jetzt seit letzter Woche auch eine Entscheidung des Bundeskanzlers, werden Hilfsgüter aus der Luft abgeworfen. Da ist aber auch völlig fraglich, erreichen die richtigen Leute? Mhm. Es gibt auch Informationen der Bundesregierung, die sagt, ein Großteil der Hilfsgüter kommen gar nicht bei den Menschen an, sondern werden vorher abgefangen. Das ist auch relativ plausibel, weil man muss sich das mal vorstellen, das ist ein Küstenstreifen fast vollständig zerstört, dann werden da irgendwelche Lkw reingefahren. Da gilt das Recht des Stärkeren. Das heißt, es kommen bestimmte Leute mit Maschinengewehren und reißen die Hilfsgüter an sich. Die Bundesregierung sagt, die Vereinten Nationen müssten sich kümmern um eine faire Verteilung. Das funktioniert im Moment nicht, auch weil Israel das nicht möchte. Es stimmt trotzdem natürlich nicht immer nur eine Seite. Also beide Seiten haben Elemente, die stimmen, und wir müssen aber auch bei allen Dingen, die auf Social Media kursieren, wissen, es ist eine große Propagandaschlacht mit Videos. Wir haben die Geiselvideos jetzt am Wochenende gesehen oder Mitte vergangener Woche wurden schon erste veröffentlicht von abgemagerten israelischen Geiseln in Hamas-Gefangenschaft. Das ist natürlich auch ein Propagandainstrument.
Ich glaube, die humanitäre Lage ist dermaßen katastrophal, dass man weit hinaus ist. Die Bundesregierung sagt ja selber, dass diese Abwürfe über Gaza nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Aber es ist eben so ein bisschen, ja, fast schon die Hilflosigkeit, dass man irgendwas tun möchte und auch tun muss, um die Situation vor Ort zu verbessern. Das ist das, was man vielleicht in der eigenen Hand hat, was man selber machen kann, zusätzlich zu eben mit Israel im Gespräch sein und den Druck weiter zu erhöhen. Gleichzeitig sagt der Kanzler selber, wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist, glaube ich, das Dilemma gerade. Anders kommt man nicht richtig voran und hat gleichzeitig das Gefühl, irgendwas selbst tun zu wollen, um dieses Leid in irgendeiner Form und sei es nur ein ganz, ganz bisschen zu lindern.
Mhm. Vielleicht noch eine Sache ergänzen, diese Propaganda auf beiden Seiten letztlich führt auch dazu, dass selbst die handelnden Akteure sehr stark in ihren Geschichten, in ihren Narrativen drin sind. Das heißt, es ist zum Teil gar nicht so einfach, die andere Seite, wenn jetzt Deutschland beispielsweise mit israelischen Offiziellen spricht, zu überzeugen von gewissen Notwendigkeiten, etwas zu tun, weil man sehr stark in den eigenen Narrativen drin ist. Auf der anderen Seite gilt das ganz genauso. Die Bundesregierung will deswegen weiter im Gespräch bleiben mit Israel und glaubt, dadurch mehr zu erreichen. Ob das allerdings wirklich klappt, das wissen wir noch nicht und der Druck ist groß. Siemtje Müller aus der SPD, die auch mit war, sagte in einem Interview jetzt, es gehe nur um Tage, die Israel noch hätte, wirklich etwas zu verbessern. Also auch innenpolitisch ist der Druck da, dass jetzt dieser Druck, der auf Israel ausgeübt wird, auch etwas bewirkt, weil sonst wirkt das auch unglaubwürdig, was jetzt getan wurde in der letzten Woche.
Letzte Frage noch dazu, sind ja auch immer noch deutsche Staatsbürger unter den Geiseln. Warum tut da die Bundesregierung nicht ein bisschen mehr?
Ja, wir wissen nicht, ob sie nicht was tut. Also es gibt ja indirekt, es gibt keine direkten Kanäle zur Terrororganisation Hamas, aber indirekt. Es gibt vor allen Dingen den Staat Katar, der vermittelnd tätig ist und womöglich passiert da im Hintergrund etwas, aber das sind natürlich sehr heikle Verhandlungen, sehr heikle Gespräche, die im Hintergrund laufen. Und was mittlerweile ja auch öffentlich gesagt wird, es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Geiseln, die noch in der Gefangenschaft der Hamas sind, womöglich gar nicht mehr am Leben ist. Auch das muss man hier einkalkulieren. Aber ganz genau, was diplomatisch noch passiert, was über Umwege versucht wird zu vermitteln, wissen wir nicht. Was wir wissen, dass man versucht, eine Waffenruhe zu erreichen, das ist das Ziel, das hat auch der Außenminister öffentlich gesagt. Dazu muss man eben auch mit beiden Seiten irgendwie sprechen, auch indirekt. Das ist alles sehr schwierig, aber die Hoffnung will man noch nicht aufgeben.
Matthias, Demian, danke, dass ihr hier wart, zu Gast in dieser Folge, dass wir auch nochmal über diesen schwierigen Konflikt jetzt nochmal, zwar in Kürze, aber nochmal sprechen konnten, ihr das nochmal ein bisschen aufgedröselt habt. Das ist ja dann doch immer sehr kompliziert. Es wird nächste Woche wieder um das ARD-Sommer-Interview gehen. Und beim Sommer habe ich eine Frage, vielleicht könnt ihr mir die ja beantworten. Ich frage mich ganz oft, was machen denn jetzt die Minister selber für Urlaub? Wisst ihr das ein bisschen, was so deren Urlaubspräferenzen sind? Ich meine, bei Angela Merkel wusste man es ja. Weiß man jetzt irgendwas? Was, Matthias?
Also erstmal Sommer, Fragezeichen bitte schön. Ich gucke hier gerade aus unserem Studio raus. Es regnet in Berlin gerade in Strömen. Das war die letzten 3 Wochen ja auch so.
Deswegen ab in den Süden.
Ja.
Wir wissen aber ein bisschen was. Und das ist höchst unterschiedlich. Ich habe mal ein bisschen nachgeschlagen. Bei Friedrich Merz ist es relativ einfach. Der steht natürlich im Fokus des Interesses. Der macht Urlaub in Deutschland. So viel ist verlautbart worden. Ob er im Sauerland in seiner Heimat das macht oder er hat ein Ferienhaus in Bayern, das kann man auch verraten. Das hat er nicht konkretisiert. Der Vizekanzler sagt, er ist mit seiner Familie einige Tage am Meer und einige Tage in den Bergen. Bärbel Baas, die Arbeitsministerin, bleibt im Sommer zu Hause und ist ein bisschen im Wahlkreis unterwegs. Der Landwirtschaftsminister ist in Italien. Der Innenminister verbringt seinen Sommerurlaub in Bayern, die Bildungsministerin in Frankreich, der Umweltminister in Mallorca. Wir sehen, das ist fast wie bei uns allen auch sehr unterschiedlich. Nach Parteipräferenzen habe ich da keine besondere Urlaubslocation rauslesen können. Eins aber ist bei allen gleich, sie wollen möglichst in Ruhe gelassen werden im Urlaub und halten das deswegen auch so ein bisschen im Wagen. Die sind das ganze Jahr wirklich unter der absoluten Lupe von Medien und Bevölkerung und Wählern und wollen einfach mal 1 oder 2 Wochen möglichst auch in Ruhe gelassen werden.
Das hat beim Außenminister überhaupt nicht funktioniert. Er war nämlich eigentlich schon im Urlaub, fährt traditionell an den Gardasee nach Norditalien und musste dann aus dem Urlaub zurück zur Sitzung des Sicherheitskabinetts, musste dann von dort nach Israel. Und man hat auf der Reise schon gemerkt, das ein oder andere Mal, dass er doch lieber bei seiner Frau am Gardasee wäre. Augen Urlaub, auf bei der Berufswahl.
Und Urlaub, genau, ist auch nochmal das Stichwort. Also ein Bundeskanzler ist jeden Tag in Telefonaten. Obwohl er jetzt offiziell im Urlaub ist, hat er vergangenes Wochenende dann auch am Sicherheitskabinett teilgenommen. Wir hören, er ist auch diese Woche in irgendeiner Form an der Kabinettssitzung im Kanzleramt beteiligt. Für mich ist der absolute König des politischen Urlaubs am Ende immer noch Gerhard Schröder. Ich erinnere noch mal an seinen legendären Heimaturlaub zu Hause in Hannover in seinem Reihenhaus, wo er einmal pro Tag für die Fotografen, die extra genau darauf gewartet haben, rausgekommen ist. Einmal hat er den Müll rausgebracht, einmal hat er die Hecke geschert, das Ganze in Polohemd und Shorts. So hatten die Fotografen ihre Fotos, die Wählerinnen und Wähler wussten, was er macht und trotzdem konnte er sich ein bisschen entspannen. Das ist für mich unübertroffen.
Friedrich Merz beim Rasenmähen werden wir wahrscheinlich nicht sehen.
Mal schauen.
Also ich finde, ehrlich gesagt, es klingt alles größtenteils ziemlich langweilig, die Urlaubspläne, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber hey, viel Spaß. Und wenn man in Ruhe gelassen werden möchte, dann sollte man vielleicht nicht so viel Urlaub in Deutschland machen. Aber hey, wer bin ich schon? Das sage ich jetzt einfach. Ich danke euch, dass ihr da wart. Wir hören uns nächste Woche wieder, Matthias.
Sehr gerne, freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Da geht es dann um das Sommerinterview mit Bärbel Baas von der SPD. Danke, dass ihr hier wart. Danke, Demian.
Vielen Dank.
Tschüss.
Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört doch mal rein bei Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Da lernt ihr zum Beispiel Dreifach-Mama Juli kennen. Sie hat einfach über Monate hinweg immer wieder unter hohem Fieber gelitten, war zum Schluss sogar so schwach, dass sie nicht mehr alleine essen oder trinken konnte. Juli ist dann ins Krankenhaus gekommen. Die Diagnose? Pfeifersches Drüsenfieber. Medikamente dagegen gibt es keine. Die Ärzte können immer nur versuchen, ihr Immunsystem zu stärken, aber auch das schlägt überhaupt nicht an. Und als die Ärzte dann zu Juli sagen, es sieht überhaupt nicht gut aus und sie soll sich sogar aufs Ende vorbereiten, da erwacht in ihr der Kampfgeist um ihr Leben und auch für ihre Familie. Juli und alle weiteren Folgen von Schicksal findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.